KinoCast. Hallo, willkommen zum KinoCast. Heute begrüßen euch Will Tanner, also known as Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und hier ist euer Alf, der Erik, hallo. Ich lasse mir jetzt jedes Mal was anderes einfallen, siehst du mal.
Oh ja, super. Genau. Da hab ich richtig Bock drauf.
Du weißt von nichts, deine Überraschung ist echt. Wir haben Filme mitgebracht für euch da draußen, was wir so in der vergangenen Woche gesehen haben. Bin letztens von einem Kollegen gefragt, da habe ich irgendwie gesagt, dass ich einmal die Woche ins Kino gehe. Wie machst du das? Wie schaffst du das zeitlich? Ich weiß nicht, was da manche wie die ihren Tag organisieren, wie eine Zeitplanung. Man muss doch irgendwo mal Zeit haben, mal einen Film zu gucken oder so. Aber dann wiederum hat dieselbe Person mir erzählt, was sie nicht alles für Serienstaffeln durchgebinged hat. Also, ja. Naja, egal. Also wir haben Filme.
Das kannst du zu Hause auch machen. Also es ist schon ein Unterschied. Ich kann das schon verstehen.
Ja, aber die Zeit, es ging ja mehr um die Zeit. Wie findest du die Zeit, die Filme zu gucken? Ich sag, okay. Und dann ging das Thema irgendwie auf Serien und ja, das und das, die und die Serie und das. Okay, ja, also die Serie, die du geguckt hast, die ging jetzt mindestens mit allen Folgen bestimmt 10, 12 Stunden oder so. Ich habe einen Film geschaut, ja, letzte Woche. Beziehungsweise letzte Woche habe ich sogar mehr als einen Film geschaut. Allerdings den ersten nicht, den hatte Chris geschaut in der Sneak Preview, der in Stadtkinos Stuttgart lief.
Yay!
Amsterdamed, Teil 2. Verflucht des Amsterdam 2. Beziehungsweise heißt er, glaube ich, nur Amsterdamed 2, Verflucht des Amsterdam. Ja, es gab ja schon mal einen in den 80ern, den ich gesehen habe.
Das ist eine echt gute Frage, ich überlege gerade. Aber ja, ich recherchiere mal kurz nebenher.
Genau, eigentlich sollte der Film ja ursprünglich, Achtung, Rotterdam heißen.
Ja. Ja, aber dann hätte er ja in Rotterdam gespielt wahrscheinlich,
oder? Ja, ja. Als man überlegt hatte, da eine Fortsetzung zu drehen, sollte es eigentlich Rotterdam heißen. Ja, aber gut. Wortspiele, niederländische Wortspiele hin und her. Ich habe auch noch einen Film gesehen, jetzt endlich mal, hat sich angeboten letzte Woche. Scream 7 habe ich geschaut, damit ich auch was gesehen habe im Kino. Dann haben wir die Kinocharts und Neustarts für Stuttgart. Wir sprechen über einen Heimkinofilm, den ich gesehen habe, noch nachgeholt, noch vor den Oscars. Der hatte mir nämlich noch gefehlt und den gab es dann online zum Gucken. The Secret Agent, der war ja für einen Oscar nominiert, hat etliche Golden Globes gewonnen. Ich bin da mit hohen Erwartungen reingegangen. Mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Und mal gucken, was wir noch so haben. Erstmal jetzt Amsterdam 2, verfluchtes Amsterdam.
Verfluchtes Amsterdam, ja. Der Originalfilm aus den 80er Jahren.
88 war's? Oder so.
88, ja. Eine Fortsetzung von dem Jahr 88. Und Hüb Stapel spielt erneut die Rolle des Detective Erik Fisser.
Natürlich, die coolen Leute heißen Erik, ja.
Holy shit. Und, oh Gott, was ist heute hier morgen hier los? Und ja, wir sind zurück in Amsterdam. Also wer den ersten Film nicht kennt, hat richtig nichts verpasst.
Ey, der erste war gut. Auf den lasse ich nichts kommen, wirklich.
Ja, erklär doch mal ganz kurz, Erik, worum es dann beim ersten Film geht.
Im ersten Film geht es darum, dass es werden immer Leichen gefunden rund um die Grachten in Amsterdam. Und da gab es so eine Szene, die geht jetzt auch gerade so ein bisschen viral auf Instagram. Da ist so eine Bootstour und die haben so ein Glasdach oben, damit alle schön rausgucken können. Und auf einmal hängt da eine Leiche unter so einer Brücke und die schmiert dann so oben übers Dach und so alles. Uah! Und die Frau, die sieht man vorher, da liegt sie auf so einer Art Luftmatratze oder so ein kleines Boot. Und die liegt so da, Beine auseinander. Und dann kommt so auf einmal so ein Messer mittendurch zwischen ihre Beine und zieht dann so nach oben. So. Das war so eine ziemliche heftige Eröffnungsszene damals im Film. Und man muss das zeitlich ein bisschen einordnen. Das war damals eine Zeit, als die restlichen Krimis, die es so gab, waren alles so Buddy-Movie-Filme, wo irgend zwei Typen oder ein Typ und ein Hund oder nur Hunde oder keine Ahnung, irgendwo was ermittelt haben und alles so ein bisschen auf lustig gemacht. Diese ganzen US-Filme, ja, hier, ich bin zu alt für diese Scheiße und sonst was alles. Und dann kam auf einmal dieser Film und das war wirklich so ein beinhartes Ding zur damaligen Zeit. Also was man da gesehen hat, die Kill-Szenen, die waren echt gut, die Ermittlung war gut. Es war ein spannender Krimi, ja. Und mit einer überraschenden Auflösung. Man hat halt dann festgestellt, okay, da muss offensichtlich jemand sein, der sich durch die Krachten bewegt. Man wusste erst am Anfang gar nicht, ja, ist das jetzt ein Mensch oder was ist das überhaupt? Und man nimmt dann die Ermittlungen auf und hat ein ziemlich krasses Ende gehabt auch, was mich damals, ich war da ein bisschen, ich glaube, ich durfte da in den Film noch nicht rein FSK-mäßig, oder bei uns hieß es P in der DDR, der lief auch in der DDR. Da war die Alterskennzeichnung und ich glaube, ich war ein bisschen zu früh drin. Ich habe das Ende, hat mich doch eine Weile bewegt, damals von dem ersten Film.
Okay, das ist
so, und jetzt sehr, sehr
schön.
Der neue.
Du hast gerade den neuen Film zusammengefasst.
Oh, okay. Also quasi Fanservice, oder?
Was heißt Fanservice? Also es ist wieder in Amsterdam. Es sind, vielleicht muss man noch übersetzen, weil nicht alle wissen, was Krachten sind. Das sind so Wasserwege, so
Kanäle, ja.
Kanäle, die durch die Stadt führen mit ganz vielen Brücken, also unter Brücken durch und was weiß ich was. Ja, und es ist tatsächlich wieder so, es werden zwei Leichen gefunden, oder vielmehr, es werden ein Pärchen, ein sehr schwer verliebtes Pärchen möchte eine romantische Bootstour durch Amsterdam machen.
Sieht man im Trailer.
Krachten.
Genau.
Ja, und die endet ein wenig anders als geplant, weil sowohl der Bootskapitän als auch das Pärchen wird von ins Wasser gezogen und dann grausam erstochen mehrere Male und anschließend auf ein Boot gesetzt, das dann angezündet wird und einem Touristenboot entgegenfährt. So ein kleines Tretboot ist das dann. Und so ist es jetzt eben, dass man zuerst so überlegt, so, okay, was ist hier los? Warum macht man sowas? Wer macht sowas? Und überhaupt? Problem ist allerdings dann, es tritt noch so ein Fall auf und es tritt noch so was Ähnliches auf. Klingt, und immer wieder werden komische Leichen gefunden. Ja, so eine richtige Serie draus gemacht. Und wir lernen dann schon relativ früh kennen eine Polizistin, wo ich nur noch den richtigen Namen habe. Das ist richtig gut. Nämlich Holly May Broad. Tara Lee heißt sie in dem Film, Tara Lee. Und ich kann es gleich vorneweg sagen, das ist mit Abstand der größte Hingucker in diesem Film. Die wird wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und der Erik Fisser, wo ich gerade schon erwähnt habe, der ist im Ruhestand inzwischen, weil, ja, ich meine, ist jetzt auch schon eine ganze Ecke her, und soll eine Medaille für seine Verdienste bekommen, eine Auszeichnung, und soll deswegen eigentlich zurück nach Amsterdam kommen. Und dann ruft eben der Polizeichef ihn an und sagt, hey, wir haben hier und hier das Problem, komm doch einfach schon eine Woche vorher und ermittel hier so ein bisschen mit und ich stell dich da an die Seite von den Jungen oder von der jungen Polizistin. Und ja, er lässt sich natürlich nicht zweimal bitten, kommt dann und nimmt die Ermittlungen in diesem Fall auf, die uns durch Amsterdam führen, die uns durch eine Bootsjagd führen, die uns langweilen und die uns, ja, also nicht so wirklich in den Bann ziehen. Es ist relativ, für mich war relativ schnell klar, wer da dahinter steckt und warum. Also das ist einfach auch relativ plump gemacht.
Hat man das, also das war bei dem alten Film, muss ich sagen, war die Auflösung echt überraschend. Also das hatte überhaupt keiner. Bei diesem
nicht.
Also das,
bei diesem wirklich absolut gar nicht. Ja, also es beginnt halt die Jagd nach dem Wesen, welches hier diese Morde begeht, eben diese grausamen Morde, die für die heutige Zeit relativ harmlos schon sind, muss man sagen. Also das sehe ich in der Tagesschau teils Schlimmeres. Ja, darum geht's. Und es ist natürlich die Frage, wie arbeiten alte Generation und neue Generation gut zusammen? Können die zusammenarbeiten?
Also hat man wieder ein Buddy-Movie draus gemacht, so nach dem Motto, erst können sie nicht miteinander und dann können sie doch oder so. Das, was eigentlich gerade damals der erste Film eben gerade vermieden hat, was damals so angesagt war. Ja.
Ja, überraschend, ne? Überraschend. Und es tut mir fürchterlich leid, ich kann gar nicht viel mehr zu dem Film sagen, was da dahinter steckt. Ich kann nur ein paar Sachen dazu sagen, nämlich, dass er nicht besonders gut ist. Also er geht fast 2 Stunden, er geht 1 Stunde 55 und bietet kaum Spannung, kaum dann Splatter oder irgendwas. Das ist auch alles irgendwie nicht dabei. Ich weiß auch nicht genau, es wirkte manchmal völlig lieblos hingeklatscht auch. Und die Effekte, also als die ersten beiden Leichen da in dem Tretboot ankommen, angefahren kommen, nackt im Tretboot, du siehst halt, was für schlecht gemachte Puppen das sind. Nackt im Tretboot. Also du siehst es komplett, siehst du das. Das war echt schon so, okay, also was? Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und manche Szenen einfach nur so, ja, in den 80er Jahren war es wahrscheinlich so gewesen. Und jetzt ist es eher so, Dicker, was? Also, ja, ich tat mir da echt schwer, da, dass das dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, zu genießen oder den Film zu genießen, weil dafür ist er viel zu plump. Er ist zu plump gemacht. Er ist von der Story her viel zu doof. Und von dem ganzen Erzählrhythmus und wie und was. Und es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also passte überhaupt nicht zusammen irgendwann mehr. Was echt schade ist, weil du hast schon, du könntest da, glaube ich, inzwischen in der heutigen Zeit deutlich mehr auf die Kacke hauen, als sie es gemacht haben. Ich habe es gerade schon erwähnt, Holly May Broad ist so, ja, der einzige Lichtblick. Die haben wir, ich weiß gar nicht, in welchen Filmen die ja groß mitgespielt hat. Also jetzt so ganz groß noch gar nicht. In The Takeover, da waren es nur noch zwei, hat sie mitgespielt.
Kenne ich alle nicht.
Ja, sehr schade.
Solltest kennst du die nachholen? Oder was?
Nein, ich kenne die auch nicht, aber ich dachte, du kannst sie nachholen.
Ein Netflix-Original ist das, okay. The Takeover. Könnte man ja auf Netflix mal gucken.
Ja, deswegen sage ich, vielleicht holst du es nach, da muss ich nicht.
Nö, ich hole erst mal Amsterdam 2 nach.
Ja, wenn du gerne, so viel Zeit hast du.
Der interessiert mich echt.
Ja, ich glaube es. Glaub, also
der alte Film
leider,
hat mir echt gefallen. Ich will zumindest sehen, dass der, ja, ich will zumindest sehen, was sie draus gemacht haben, auch wenn es scheiße ist, aber dann weiß ich es.
Weißt du, das Ding ist, ich versuche ja irgendwie dem Film noch was Nettes abzugewinnen, deswegen ringe ich auch so mit meinen Worten. Aber es ist einfach so.
Wenn ich
so,
die Wertung sehe, ist doch sehr durchwachsen hier bei uns auf der Seite, ne? Also von sogar zwei Leute 10 Punkte gegeben, möchte ich mal nicht unerwähnt lassen, aber zwei Leute haben auch 2 Punkte gegeben und dazwischen spielt sich das alles ab.
Ja, ich weiß auch nicht.
Komisch.
Also ich fand es weder, also er gilt als Action-Horror-Thriller, ich fand es, er hatte von nichts was. Es war einfach, ach, weiß ich nicht, ein Griff in die Krachte. Sagen wir es doch einfach so. Für mich zumindest. Also ich gebe Amsterdam 2, verfluchtes Amsterdam gebe ich 3 von 10. Eigentlich 2, aber die Hauptdarstellerin reißt dann auf 3 raus.
Okay.
Ich glaube, bei dem Film, der wahre Horror in dem Film ist nicht der Killer, sondern der Film an sich.
Der läuft jetzt seit vergangener Woche, seit 19.03. in den deutschen Kinos. Und ich werde mal gucken. Also ins Kino werde ich es jetzt nicht schaffen, weil jetzt kommt der Super Mario und so weiter. Aber vielleicht kriege ich irgendwie einen Screener, dass ich den mal zu Hause gucken kann. Oder ansonsten warte ich mal für den Heimkino-Release. Ja, aber der interessiert mich auf jeden Fall. Also schauen möchte ich den schon. Weil ich habe den, ich glaube, ich war bei dem ersten Film sogar mehrfach im Kino. Also ich habe, ja, ich muss dazu sagen, das war zu DDR-Zeiten.
Und ja, jetzt machst du mich gerade echt fertig so. Oh ja, ich war zu jung, um den zu sehen. Oh, das Ende hat mich verstört, nee, aber ich habe ihn mehrfach gesehen.
Das war damals Bruder. So, die liefen teilweise sehr, sehr, sehr lange in den Kinos. Also wir hatten ja, es gab ja nur wenige, die aus westlichen Regionen Filme, die zu uns gekommen sind. Sonst war halt das Kinoprogramm voll mit irgendwelchen russischen und tschechischen und was weiß ich, rumänischen. Und die hat sich so gut wie keiner interessiert. Aber die mussten halt, die liefen halt im Kino. Und dann gab es halt meistens so einen Film, der aus westlichen Regionen kam, der da irgendwie durch irgendwelche Gefangenenaustausche oder so, wo dann die Lizenzen gekauft wurden. Und die liefen dann halt auch ewig. Also ich kann mich erinnern, Beverly Hills Cop lief irgendwie 2 Jahre oder so. Wirklich. Und die Kinotickets haben damals ja 25 Pfennig gekostet. Das war ja nix. Da konntest
viel Geld
halt,
auch schon damals.
Und es gab ja keinen Netflix oder irgendwas. Du konntest ja zu Hause nicht, keine Videorekorder. Du warst ja nur mit dem ersten und zweiten Programm und drittes, wenn du Glück hattest. Und ja, deswegen, da bist du halt öfters mal ins Kino gegangen. Und dann hast du halt auch, also ich meine, ich habe ja in Ferien, gab es in der Schule, gab es hier Kino. Wir hatten ja so eine Aula mit einem Kinoprojektor. Und da haben wir auch Filme vorgeführt. Da konntest du dir die Filmrollen ausleihen. Und da haben wir dann Filme vorgeführt. Und da habe ich auch selber Beverly Hills Cop so oft vorgeführt, ich konnte alles mitsprechen. Dann. Naja, yo, Baby, das nochmal am Rande. Yo. Aber ich glaube, da haben wir auch Verfluchtes Amsterdam, haben wir da auch mal gezeigt in einer Abendvorstellung mehrfach. Also ich habe
im Schulkino.
Ja, das war ja Ferienkino, da waren ja größere und so weiter. Da war, glaube ich, ab 16 oder so, da waren dann so die 10. Klassen oder so. Weiß nicht mehr, was das für eine Freigabe hatte. Oder
heutzutage undenkbar übrigens, sowas im Schulkino zu zeigen.
Ja, ich weiß nicht mehr. Ich habe den auf jeden Fall, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist ewig her. Ich habe ihn zumindest mehrfach gesehen. Ich habe ihn ja auch hier auf Blu-ray und ich fand den wirklich nicht schlecht gemacht, den ersten. Guter Spannungsbogen, gut erzählt. Deswegen interessiert er mich, wie er weitergeht. Ich habe ja auch zu dir geschrieben, ich bin da echt enttäuscht, was du mir nach der Sneak geschrieben hast, dass der nicht so gut sein soll. Aber ich hatte da doch ein bisschen Hoffnung drin. Ich habe mich auch geärgert, dass ich nicht gehen konnte. Aber das Konzert war halt am selben Abend. Da musste ich. Ja, also da habe ich mich echt, wo ich gehört habe, dass der kommt, dachte ich, ah, Scheiße, hätte ich gern gesehen, wirklich. Naja.
Ja.
Ist halt so.
Ich sage nichts verpasst, aber.
Ich werde es mal nachholen. Vielleicht liege ich ja dann auch bei den Personen, die hier 10 Punkte gegeben haben. Wer weiß. Vielleicht auch nicht.
Mal gucken. Ja, wenn man auf Trash steht, dann ja.
Ja, der erste war damals nicht Trash. Der erste war damals wirklich top-notch. Also von den Effekten her, 1988 oder wann der rauskam. Ja, haben's
leider nicht weiterentwickelt.
Und naja, gut, ich werde berichten, falls ihr den gesehen habt, der lief ja jetzt schon im Kino, dann lasst mal einen Kommentar auf kinokast.net da, wie ihr den fandet, vielleicht habt ihr den ja auch irgendwo gesehen. Ich weiß zumindest von einer Person, die wir beide kennen, deren Mom kennt den Originalfilm auch und hat den auch gefeiert. Und Also der hat echt zu seiner Zeit, ich weiß nicht, wie er jetzt wirkt, wenn man den neu guckt, wirkt er wahrscheinlich ziemlich scheppig da mit den 80er-Jahre-Effekten, aber damals war der echt gut. Nur ja, wenn wir einmal hier auf der Seite sind, können wir nochmal durchgucken. Also 10 Punkte haben hier 2 Leute gegeben, 8 Punkte, 7 Punkte, 6 Punkte, 5 Punkte. Also es ist eigentlich fast die ganze Bandbreite zwischen 2 und 10 ist vertreten. Ja, komisch. Müssen wir da mal sehen, was der Chris morgen ausrechnet als Durchschnitt. Also abschätzen kann man das hier schwer, aber ich denke mal, es wird irgendwo in der Mitte liegen bei 5 Punkten oder so. Aber interessant ist die Weiterempfehlungsrate, die ja wirklich nur 50-50 ist. Und da ist man sich bis fast pari, also 53% ja, 46,6% nein, die den nicht weiterempfehlen. Ja, mal gucken. Also da löst jede Stimme viel aus jetzt. Also mal gucken, was da bis morgen sich tut. Und die Abstimmung läuft da noch ein bisschen weiter. Ich habe das immer so getimt, dass die dann erst aufhört, wenn der Film ungefähr aus dem Kino raus ist. Deswegen, ihr könnt da, wenn ihr den Film im Kino gesehen habt, wenn ihr den Podcast vielleicht bisschen später hört und habe gesagt, ah, den habe ich jetzt erst gesehen, könnt ihr noch abstimmen. Und dann schauen wir mal, wie es dann am Ende aussieht. Und wie schaut es mit morgen aus? Machst du da, wenn den Film nicht so gut fandest, machst du da jetzt Mut, dass was Besseres kommt? Oder?
Ich mache auf jeden Fall Mut,
obwohl du es nicht weißt, dann.
In dem Fall tatsächlich jetzt weiß ich es mal. Deswegen halte ich mich sehr vornehm zurück. Der Tipp für mich für die Sneak 1313 ist, hier hilft weder Besen noch Lappen. Mhm. Und mit dem Lappen ist jetzt nicht irgendwie der Erik gemeint. Was? Und auch nicht irgendwelche Nordeuropäer. Ja, danke schön. Genau, also hier hilft weder Besen noch Lappen.
Da tippt der Martin.
Was könnte denn da kommen? Was wurde da getippt, Erik?
Ja, da tippt der Martin. They will kill you. Denn er sagt, die Protagonistin ist nämlich eine Haushaltshilfe und deswegen wäre das auch mein heißester Favorit auf den Film, genau. Die Chrissy sagt auch, das hätte sie auch vorgeschlagen. Der David tippt Pillion. Da geht es, glaube ich, um jemanden, der sich in irgendeinen, was war das, Basketballspieler oder so, verliebt und so einen Typen da. Ich weiß
nicht. Der fährt mit dem Motorrad die ganze Zeit rum.
Oder, ein Motorradgang war das, genau. Jemand aus einem Motorradgang. Da weiß ich nicht, wie das passen soll mit Lappen und so. Und ich habe aber auch noch einen Tipp, nämlich normal. Mit Bob Odenkirk, das ist quasi, der hat ja Nobody gemacht, wo er so ein bisschen, der scheint jetzt auch nach seiner Karriere als Better Call Saul und Breaking Bad, scheint jetzt so ein bisschen in die Richtung Liam Neeson zu gehen oder so. Wir hatten ja die Nobody-Filme hatten wir ja auch gesehen und jetzt normal scheint wieder genauso ein Ding zu sein. Und da ist, glaube ich, auch mal so eine Szene, wo ein bisschen rumgesaut wird und da habe ich mir gedacht, hier weder Besen noch Lappen, also wo da ordentlich Blut spritzt und so. Könnte passen, aber ich glaube auch fast, das wird der They Will Kill You sein. Diese etwas, ja, was, also vom Trailer her wirkt so fast ein bisschen wie eine Horror-Musical-Komödie, irgend so ganz weird. Da müsste man mal schauen, ob das überhaupt was für mich ist. Wenn da, naja, wir werden sehen. Oder auch nicht, wenn ein anderer Film kommt.
Doch nicht, wir werden sehen.
Und ich war ja nochmal im Kino, deswegen ein kurzer Trenner hier. Da ja keiner mit reinkommen wollte in Verfluchtes Amsterdam, der ja angelaufen ist, beziehungsweise hier in dem Kino lief der auch noch gar nicht. Aber Scream 7 lief und da habe ich gedacht, okay, wenn der Chris einen Horrorfilm gesehen hat in der Sneak Preview, der aber anscheinend nicht so richtig horrormäßig war, ist egal, wusste ich noch nicht, habe ich gedacht, ich hol dann mal Scream 7 nach, denn die Reihe gefällt mir sehr gut. Und ja, worum geht's? Ist natürlich Fortsetzung von den vorhergehenden Scream und das hatten sie ja mal so ein bisschen fast rebootet, so ein bisschen. Der neue Scream 7 beginnt mit einer seltsamen Szene, muss ich mal sagen. Da gibt es so eine Art, ich würde mal sagen, so ein Airbnb, was eingerichtet ist, wie das originale Haus aus dem ersten Teil. Man möge sich erinnern. Und mit, was weiß ich, mit den eingezeichneten Leichen und mit, ja, weiß nicht, mit irgendwelchen Ghostfaces, Figuren, die da stehen, was aber so Roboter sind, die sich dann bewegen, wenn man nahe herantritt. Und da fährt halt ein ziemlich Horrorfilm-Fan-Nerd mit seiner Freundin, die nicht ganz so angetan ist, die das aber macht für ihn, fahren die halt dahin und wollen da halt irgendwie wahrscheinlich in dem Haus irgendwie die Nacht verbringen und fahren da ewig hin und kommen dann da rein und wie es dann halt, kann man sich ja schon denken, okay, wahrscheinlich passiert dann wirklich was mit denen. Und so ist es dann auch. Also erstmal gibt es unheimlich viele dämliche Szenen, wo er versucht, seine Freundin irgendwie zu erschrecken, wo dann halt plötzlich steht er da, steht jemand da als Ghostface mit einem Messer in der Hand und er ist es. Haha, Überraschung, er zieht die Maske. Ah, wollte ich nur erschrecken. So. Oder ah, er greift sie plötzlich von hinten an. Ah, ich bin's nur. Oh, es hat so genervt, ey. Und dann es wird natürlich auch noch diverse Sachen und dann Ghostface ist dann plötzlich doch in echt da und fackelt auch das ganze Haus ab und das war die Eröffnungsszene, die mit dem restlichen Film überhaupt nichts zu tun hat, übrigens. Also weder die Person noch irgendwas hat eine Bewandtnis mit dem restlichen Film. Also dann kommen quasi die Opening Titles und dann geht der eigentliche Film los. Und wir sehen dann halt Sydney Prescott, die wieder mitspielt, also die Schauspielerin Neve Campbell spielt halt hier wirklich mit. Und ja, sie hat mittlerweile eine Tochter, einen Mann, der wird gespielt von Joel McHale, den kennt man aus Community zum Beispiel. Habe ich ja sehr gefeiert, die Serie. Und der ist Polizist und irgendwie hören sie dann auch so, ja, und sie kriegt natürlich auch ständig immer Anrufe mit irgendwelcher verstellter Stimme, so, hello, Sydney. Und die dann aber relativ schnell entlarvt sind oder das ist halt irgendwelcher Telefonstreich oder irgendwas. Also warum die nicht längst mal eine neue Nummer, ist egal. Auf jeden Fall gehen natürlich dann auch erste Morde wieder los von irgendwelchen, erstmal so die ersten, die so sind, das sind halt irgendwelche Verrückten, aber dann gibt es halt wirklich einen, der es ernst meint und dann die auch wirklich verfolgt und auch ihre Tochter bedroht und dann gibt es dann auch ziemlich heftige Slasher-Szenen und ja, und bis hin zu einer absolut dämlichen Auflösung, wer nun dahinter steckt. Also irgendwie, man sollte langsam mal bei der Serie, habe ich schon bei dem letzten Teil gedacht, man sollte langsam mal einen Knopf dran machen und sagen, ist gut, komm, wir lassen es erstmal gut sein. Man kann es auch mal für längere Zeit gut sein lassen. Vielleicht wirklich in, weiß nicht, 10, 20 Jahren das Ding nochmal ausgraben, so wie Nightmare oder so. Aber jetzt nicht so ständig alle Knipse lang hier da irgendwas dran setzen wollen. Die Scream 7 versucht ganz viel mit Fanservice zu arbeiten, damit überhaupt wenigstens noch ein bisschen die Leute bei der Stange bleiben. Deswegen wird da am Anfang dieses erste Haus gezeigt mit den ganzen Artefakten. So, ja, da ist das und das kommt da, ja, und das. Und da hat man extra diesen Nerd, der das alles erklärt. So, ja, da war im ersten Teil, da hat er hier den Fernseher auf den Kopf gekriegt und hier ist das passiert, hier ist der. Und ja, Leute, ey, ja, schön, ja. Wir wissen das alle, wir brauchen jetzt nicht so eine Museumsführung, ja. Also das ist völlig unnötig. Und auch die Personen, die später auftreten, also da ist dann Courtney Cox wieder dabei als Gail Weathers, als die Reporterin, die ist ja in jedem Teil dabei. Und dann sind auch so ein paar Seitenhiebe zu Neve Campbell so, ja, hier, du warst ja in New York oder wo, das war nicht dabei, sie war ja in dem Teil nicht dabei und solche Geschichten. Ja, das sind alles ganz nette Sachen, die so Fanservice sind und ja, aber das irgendwie ist selbst, also auch diese dämliche Auflösung dann und oh, was mich so genervt hat, ey, jedes Mal, wenn irgendwo ein Messer zu sehen ist und in diesem Film sind unheimlich viele Messer zu sehen, also von der Anfangsszene, da fiel mir das halt zum ersten Mal auf, warum wird jedes Mal, wenn irgendwo ein Messer gezogen wird oder mit einem Messer gestochen wird, gewedelt wird oder sonst was, kommt immer so ein Geräusch, wie wenn ich in mein Küchenmesser schärfe an diesem Metallstab, an dieses Ching, Ching, weißt du, was ich meine? Genau so ein Geräusch kommt da jedes Mal. Jedes Mal, wenn jemand so ein Messer durch die Luft, kommt so ein Geräusch, als würdest du das an so einem Schärfding da schärfen, weißt du, irgendwie so, ey, das ging mir dann nicht aus. Ich sehe das ja manchmal bei dir, wenn du einen Film nicht so gut findest, da achtest du auch auf solche Details dann, da sagst du, oh, jetzt kommt das und das und das. Und so ging es mir bei dem, weil das in der Eröffnungsszene in dieser komischen Museumsführung da war das so oft immer dieses Ching, 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 Ching. Oh, ey Leute, habt ihr auch mal ein anderes Effekt auf eurem Soundboard oder einfach mal, hey, das ist ein Messer. Wenn das durch die Luft gewirbelt wird, das macht nicht immer Ching, Ching, Ching. Also, und das hast du halt später auch die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ein Messer zu sehen ist. Und oh, das hat mich so genervt. Das so hat immer dieser gleiche Soundeffekt, fast wie der Wilhelm Scream. Der dann war immer dieser gleiche Ching, 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 Ching. Weil da gibt es dann auch so einen Kampf, wo dann wirklich immer mit dem Messer hin. Und jedes Mal dieses Geräusch, ey. Das war so nervig. Ja, und dann die dämliche Auflösung am Schluss, wo du sagst, what? Really? Das soll der Grund sein, weshalb... Ja, wirklich? Nee, danke. Also, und da habe ich gedacht, okay, die Serie ist wirklich erstmal tot. Also, man sollte es auch wirklich einfach mal erstmal lassen. Ich fand den ersten Film überragend gut, der damals kam. Den zweiten auch noch. Der dritte war schon schwierig. Aber das Wichtige oder was ich halt auch immer so gut fand bei den Scream-Filmen war, dass du Personen hattest. Das wurde ja ganz bewusst so ein bisschen auch vom Casting her so gemacht, dass du, ja, es gab so Identifikationsfiguren, es gab so diesen Film-Nerd, ja, dann gab es diesen, natürlich dieses, ja, diesen Highschool-Football oder was weiß ich, dieses Highschool-Schönchen und dies und das und jenes. Du hattest halt so eine Gruppe gehabt, wo irgendwie jeder sich wiederfindet und die halt auch irgendwie manchmal ein bisschen dumm agieren, aber manchmal auch ganz schlau agieren. Und du konntest halt so ein bisschen mitfiebern. Hier ist es so, du kriegst ein Konvolut an Personen vorgestellt und so ein ganzes Ensemble. Und die einen sind völlig dämlich, wo du aber sagst, das sind eigentlich die, mit denen du mitfiebern müsstest. Und die anderen sind, die agieren vielleicht ganz okay, aber die sind irgendwie, irgendwie, du kannst mit keinem so richtig mitgehen. Und du weißt ja sowieso, dass wahrscheinlich bestimmte Personen das überleben werden. Und deswegen, das war... für mich nicht so richtig spannend. Was aber geil war, waren so diese Kill-Szenen. Die waren echt cool und witzig. Und wenn man das so sagen darf, die waren halt richtig gut. Wahrscheinlich besser als bei Verfluchtes Amsterdam 2. Die waren cool ausgearbeitet. Und auch ganz nette Ideen hatten sie da mal. Deswegen, als gestern jemand auf Threads geschrieben hat, dass sie in Scream 7 jetzt geht, was sie da erwarten kann, habe ich geschrieben, ja, es ist ein okayer Film mit ganz netten Kill-Szenen, aber mehr auch nicht. Also deswegen, es ist kein Totalausfall. Und da muss ich halt sagen, für so ein Franchise wie Scream und jetzt auch in diesem neuen Film wieder mit Kevin Williamson auf dem Regiestuhl, der ja damals auch den ersten gemacht hatte, hätte ich wesentlich mehr erwartet. Deswegen, ja, das war für mich echt eine Enttäuschung. Und da wäre auch mehr gegangen. Also war offensichtlich auch Budget da. Und deswegen von mir habe ich schon eingetragen. Das ist nicht die Wertung, die hier drin steht. Das ist nur die Zahl vom Film. Ich gebe hier 5,5 von 10.
Ja, aber das ist ja immer noch ganz okay.
Ja, aber in der ganzen Screamreihe, wenn ich überlege, der erste, der hat mich damals so aus den Socken gehauen. Der war so gut einfach. Und es war halt auch irgendwie nachvollziehbar so ein bisschen. Aber hier ist halt einfach... Man hat natürlich jetzt auch hier ein paar moderne Sachen, dass da irgendwelche Livestreams und irgendwie mit Handy, mit FaceTime und dass da was passiert und so. bisschen die neue Zeit gebracht, aber ja, das ist speziell dann auch die Auflösung war so dämlich. Also ich gedacht, wirklich? Wollt ihr mich verarschen oder was? Und das ist halt dann ganz schlimm, wenn du dann so aus dem Kino rausgehst, wenn du sagst, ja, war an sich cool und die Auflösung war auch gut. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich noch höher gewesen, aber dann so ein, na, den fällt halt auch nichts mehr ein, muss man sagen. Wahrscheinlich. Also, gerade was so. Wen könnte man denn jetzt noch rausziehen? Und es ist ja eh schon die ganze Zeit so, ja, der irgendwie vor 5 Filmen gestorben ist. Ach nee, Überraschung, der ist doch noch da. Haha. Und solche Geschichten, weißt du, mit sowas wird ja schon gearbeitet und das ist schon sehr ermüdend und deswegen, also man sollte es wirklich erstmal beruhen lassen bei dem Film und nicht weitermachen. Oder wenn man es weitermacht, dann sollte man das wirklich vielleicht mal Personen in die Hand geben, die vielleicht da wirklich mal eine ganz neue Sicht machen. Wirklich mal junge Filmregisseure, die wirklich ganz unverbraucht sind, irgendwie ihre eigenen Ideen haben, da irgendwas Cooles machen. So wie es damals Kevin Williamson war, aber jetzt so mit angestammten Regisseuren, weil das Franchise eben so groß ist und müssen da jemand und da muss viel Geld rein. Irgendwie scheint sich das ein bisschen tot zu laufen. Naja.
Schade. Wobei Kate fand ihn ganz cool. Also von dem her.
Ja.
Jemand, ja.
Ja.
Ist wieder mehr so, ja. Aber.
Ich guck grad mal. Scream 7. Ich guck mal bei Movie Pilot, wie der so. Oh, der liegt bei 5,9 von 10. Der Schnitt sehe ich gerade.
Ja, also.
Ja, also es gibt da mit Sicherheit. Oh, hier hat jemand 9 gegeben. Gleich die oberste. Ist der. Für den siebten Teil oder überhaupt für einen siebten Teil ist der Film hervorragend. Ach so, da wird natürlich da mit dem Maß gemessen, dass das der siebte Teil ist. Ich fand ihn überraschend brutal. Ja, also ich weiß nicht, wer da... Wird nichts Positives hervorgehoben jetzt, warum jetzt 9 Punkte gegeben wurden. Aber naja. Also bildet euch selber ein Urteil. Den gibt es bestimmt bald dann auch im Heimkino, weil ich glaube, das war so mit die letzte Vorstellung diese Woche. Und... Könnt ihr mal, macht ihr nichts verkehrt, das ist ein durchschnittlicher Film. Obwohl, nee, wenn gestern bei der, naja, vielleicht läuft er doch ein bisschen. Wir gucken mal rüber in die Charts, vielleicht ist der ja da drin und in die Neustarts der Woche.
Kinocharts und Neustarts.
Also, Platz 5 in Stuttgart der vergangenen Woche, also nicht bis jetzt, sondern die Woche davor, wir kriegen es immer am Montag geliefert, also vom vergangenen Wochenende, war ein fast perfekter Antrag.
Ein fast perfekter Antrag, ja. Für auf Platz Nummer 4 immer, für immer ein Teil von dir.
Ist das der Film von Fantastischen Vier?
Nein, weil da Platz 4 steht, deswegen habe ich gesagt 4.
Könnte immer. Ein Biopic sein über die Fantastischen Vier. 4 immer ein Teil von dir.
Ja.
Ja, ey. Wenn ihr den Titel
jetzt
nehmt, sendet mir eine kleine Tantieme, ja?
Mit dir? Ich habe das gesagt.
Wer sich zuerst claimt, ne? Aber wir teilen dann ganz gerecht 80-20, ja.
Genau.
Platz 3. Schade,
dass du, aber fair von dir, dass du nur 20 nimmst, finde ich gut.
Platz 3 ist Party Supreme.
Platz 2, überraschend, The Astronaut.
Die Previews.
Aber nur die Previews.
Genau, das nur die Previews. Ja. Muss man vielleicht mal erwähnen. Wir waren ja auch drin in den Astronaut Previews. Wir haben ja da letzten Sonntag im Kinocast drüber berichtet. Den Film solltet ihr übrigens immer unbedingt alle sehen. Also der hat ja auch gerade einen riesen Hype. Der ist ja letzte Woche auch gestartet. Und genau, also von uns bekommt der Film, Achtung, kleiner Zwinker-Zwinker, wer den Film gesehen hat, versteht's, bekommt der 2 Daumen nach unten, der Film. Jawohl. Ja. Für die den Film gesehen haben, wissen warum. 2 Daumen nach unten von uns für diesen Film. Und das waren nur die Previews. Also wir waren ja da drin, der war fast voll und der lief parallel noch in einem anderen in OV und Wahnsinn. Mal sehen, wir kriegen ja jetzt morgen dann die Charts von der quasi vom ersten Wochenende von Astronaut. Bin ich gespannt, wo der landet. Ich hoffe auf 1. Ja, Platz 1 ist hier noch bei uns Hoppers. Ja, auch sehr empfehlenswerter Film.
Ja, definitiv.
Hm?
Habe ich gehört. Also von ganz vielen Leuten schon. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Naja, der ist so schön. Ja. Das ist natürlich jetzt schwierig, da, gut, das eine ist halt eher ein Familienfilm und das andere ist dann doch eher, müssen wir doch ein bisschen nicht ganz so. Mit Kindern würde ich jetzt in Astronaut nicht reingehen. Kleinen Kindern.
Ja,
naja.
Das soll es auch.
Was startet denn Neues? Was macht denn jetzt dem Astronauten Konkurrenz? Wir werfen mal einen Blick auf kino.de, die haben immer so eine schöne Zusammenfassung. Wird es Horst Schlemmer schaffen, denn er sucht nämlich das Glück, Happe Kerkeling in seiner Paraderolle. hat einen neuen Film am Start und will damit Hoppers und dem Marsianer, hätte ich beinahe gesagt, dem Astronauten Konkurrenz machen.
Ich weiß tatsächlich aber nicht, ob Horst Schlemmer noch wirklich zeitgemäß ist. Also.
Ich glaube, das ist so ein Ding, deutsche Komödie geht immer. Und Horst Schlemmer, da denken viele, oh, das ist was Lustiges, da gehe ich rein, das Poster sieht lustig aus. Manche entscheiden sich ja auch wirklich final für den Film erst, wenn sie beim Kino sind und die Poster sehen. Darfst du nicht vergessen.
Ja, ich weiß nicht, bin ja. Ja. Ein neuer Action-Schwuller mit Jason Statham in der Hauptrolle startet. Shelter.
Oder wie hieß es damals bei Der bewegte Mann? Ruckzuck ist die Fresse dick, Teil 19. Also das ist wahrscheinlich wieder genau so ein Ding, dass er irgendwo eigentlich schon fertig ist. Er war bestimmt mal, lass mich vermuten, er war in einer Spezialeinheit, hat jetzt da aufgehört, lebt jetzt zurückgezogen und dann passiert was in seinem Umfeld, lass mich raten, eine Nachbarin, deren Mann entführt wird und oder beides.
Pass auf, der zurückgezogen lebende Mason hat sich in ein abgelegenes Haus am Meer zurückgezogen, um seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Als er während eines gefährlichen Sturms ein junges Mädchen vor dem Ertrinken rettet, rechnet er nicht damit, dass dieser Akt der Menschlichkeit ihn ins Visier gewaltbereiter Fremder bringt. Schon bald sieht sich Mason mit einer bedrohlichen Kette von Ereignissen konfrontiert, die ihn zwingen, lang verdrängte Entscheidungen aus seinem früheren Leben erneut zu überdenken und sich seiner eigenen Schuld und Verantwortung zu stellen.
Hey, das ist ja okay. Ja, aber blöderweise sind die eigentlich immer ganz cool, die Dinger, auch wenn sie immer nach Schema F sind. Da hat es halt immer noch drauf. Bei mir hat er auch immer noch den Bonus aus Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Er hat hier noch die Überschrift hier auch noch. So muss ein Jason Statham-Film sein. 107-minütiger Action-Kracher ist genau das, was das Kinojahr 2026 braucht.
Was? 180 Minuten?
106 Minuten.
Ach, 106.
107 Minuten.
Entschuldigung. Okay. Ah ja, hier kommt noch was für dich im Kino. Da kannst du mit deiner Kleinen reingehen. Bluey im Kino, Playdates Collection. Kino-Event mit 8 Episoden aus Bluey, in denen es um Freundschaft geht.
Oh. Das ist so schön. Bluey ist so dann toll.
Nicht auf ins Kino. Nein,
wirklich. Also da gehe ich alleine rein. Obwohl das nicht.
Das ist dann weird, wenn du zwischen lauter Kindern so, oh, gefällt dir das auch?
Ich habe auch gerade schon zurückgerudert,
möchtest du es gemerkt hast. Ich habe hier ein paar Bonbons.
Wie man das, man soll von Fremden keine Schokolade nehmen, aber wer hat jetzt einen Kinderriegel?
Möchtest du was Popcorn?
Erik, hör auf, das ist echt gruselig. Patterson und Findus Mitmachkino 2, ein interaktives Mitmachkino für Vorschüler und Fans von Patterson und Findus. Mhm. 60 Minuten, auch schön.
Ja, Peel Young kommt auch noch.
Das Mitmachkino.
LGBTQIA-Plus-Drama über einen schüchternen Mann, der sich auf eine SM-Beziehung mit einem Biker einlässt.
Ja, stark. Ne? Da verteile ich immer die Kondome davon, gerade in der Sneak.
Mhm.
Ja, es startet auch noch ein Biopic von Richard Linklater.
Richard Linklater, Mensch, du Banause.
Richard Linklater.
Einer meiner Lieblingsregisseure.
Naja, dann weiß ich, was du gucken musst. Mit Margaret Qualley und Ethan Hawke über den Musiker Lawrence Hart. Der Film heißt Blue Moon.
Ja, Oscar nominiert. Ethan Hawke für die Rolle. Ja, jetzt kommst du. Ja, genau, Banause.
Ja.
Nee, Richard Linklater, oh, herrliche Filme. Der hat ja diese Before-Filme gemacht, Before Sunrise und so. Mit Ethan Hawke und das ist ja sein Lieblingsschauspieler, den er castet. Den will ich auf jeden Fall sehen. Margaret Qualley aus The Substance. Ja, also muss ich sehen. Wäre ich nicht im Kino schaffen, aber ja. They Will Kill You kommt auch. Den haben wir bei den Tipps dabei. Horror-Action-Streifen mit Sassy Beats heißt die, glaube ich.
Ja, genau. Dann haben wir ein japanisches Drama über den Sohn eines Yakuza-Bosses, der ein Kabuki-Meister werden will, nämlich Kokuho, Meister des Kabuki.
Was ist ein Kabuki? Ist das so eine Art Origami?
Hashangana.
Ah nee, eine traditionelle Kabuki. Japanische Theaterform ist das Kabuki. Okay. Und da kann man Meister werden? Es läuft auch noch an Miss Kobayashis Dragon Maid. Ein einsamer Drache sehnt sich nach Liebe. Ein Anime zur gleichnamigen Reihe Miss Kobayashis Dragon Maid. Ja, wer hätte das gedacht?
Ja. Und es startet noch ein Film, den Erik zu 100% im Kino sehen wird.
Ja, jetzt kommende Woche.
Der zweite Kinofilm in der animierten Welt von Super Mario, nämlich der Super Mario Galaxy Film.
Also werde ich auf jeden Fall gucken. Ich hoffe, ich schaff's vor der nächsten Sendung. hängt ein bisschen davon ab, wie arbeitsmäßig, Termine und so weiter. Aber Super Mario Galaxy, ich habe das Spiel echt geliebt. Das war eins meiner liebsten Spiele damals. Und der Film, also der Trailer sieht schon so super aus. Gerade der neue Trailer, wo dann so der Yoshi mit dazukommt und so, was macht der denn hier? Das ist einfach so cool und niedlich. Muss ich sehen. Und für alle, die gerne Fast Food essen, bei McDonald's gibt es dann auch das im Happy Meal.
Jetzt haben wir Werbung hier, du.
Ja, kann man ja sagen. Das hat ja was mit Filmen zu tun. Also genau, da gibt es das im Happy Meal, auch die Figuren jetzt ab kommende Woche. Geht da alle rein. Vergesst auch nicht hier den Astronauten, der ist auch gut. Aber ich glaube, da wird dann Hoppers ein bisschen nach hinten runterfallen, denke ich mir. Obwohl der auch sehr, sehr gut ist. Hm. Na, mal schauen, wie sich das aufteilt. Wann sind die nächsten Ferien? Sind nicht Osterferien bald? Oder?
Ja, jetzt ist eine Woche noch und dann sind Osterferien zwei Wochen lang. Also.
Okay, und dann, ja, spätestens in Osterferien wird dann Hoppers und Super Mario nochmal richtig durchstarten, glaube ich.
Ja, vor allem, es gibt ja auch noch Feiertage dann auch und was weiß ich was. Hm. Ja, bin mal gespannt.
Ja. Gut, dann war es das mit den Neustarts. Ich hoffe, es war für euch was dabei, was euch ins Kino zieht. Und jetzt kommt hier mal ein kleiner Trenner fürs Heimkino.
Heimkino.
Ich habe noch vor den Oscars The Secret Agent nachgeholt. Den konnte man sich dann online zum Anschauen kaufen. Und der hat ja, jetzt muss ich kurz überlegen, der hat ja, was hat er gewonnen? Golden Globes, glaube ich. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken hier bei der IMDb. War der er war für 4 Oscars nominiert, steht hier, genau. Und wo sind jetzt die Globes? Globes. Der hat auch irgendwie Globes gewonnen gehabt, wo ich gedacht hatte, genau, Gewinner. Beste Performance by a Male Actor in Motion Picture Drama, Wagner Moura. Und Best Motion Picture hat er gewonnen. Also bester Film bei den Globes. Und bester Hauptdarsteller. Und da habe ich gedacht, okay, also den muss ich ja, der hat ja wahrscheinlich beste Oscar-Chancen. Und habe den halt vorher noch geschaut. Denn ich versuche ja alle wichtigen nominierten Filme irgendwie mitzunehmen. Vorher, bevor der Oscar-Verleihung. Und die war ja letztes Wochenende. Und ja, Spoiler-Alarm, der hat nichts gewonnen. Kein Oscar. Aber das... Ich schaue dir ja nicht nur, damit ich sagen kann, ja, ich habe den Oscar-Ding da gesehen, sondern ich schaue dir ja auch, weil das meistens ja auch gute Filme sind. Und deswegen, Secret Agent klang schon mal ganz interessant und das ist ein, ja, das spielt in Brasilien, der Film. Und es geht darum, dass das Ganze spielt so Ende 1977, also in den 80er Jahren so dann Anfang, da flieht ein Typ wegen seiner, er hat so eine mysteriöse Vergangenheit. Wir sehen am Anfang, wie er mit so einem alten VW Käfer da rumfährt und tanken muss und sehr große Distanzen überwindet da in Brasilien und man weiß erst gar nicht, was da so gewesen ist. Und das wird dann so in Rückblenden erzählt. Wir sehen natürlich auch, dass dann so Polizei, dass die total korrupt ist. Und dieser Mann versucht dann in Recife, man kennt ja langsam die ganzen Orte, ne, von der Fußball-WM damals, in Recife ein irgendwie Neuanfang, begibt sich dann zu so einer, da gibt es so eine Auffangstation, die sich dann quasi ihm irgendwie annehmen und da arbeitet dann in so einem Bürojob und ja, er trifft dann auch mal seinen Sohn und wird auch wieder ein bisschen eingeholt von seiner Vergangenheit. Er bekommt Morddrohungen und so weiter. Er hat sich natürlich einen anderen Namen angenommen, weil er offensichtlich irgendwie undercover lebt und ja, wir erfahren dann auch so ein bisschen was über seine Vergangenheit, dass er eben als ja, Geheimagent und Technologieexperte und ehemaliger Lehrer da und alles Mögliche. Also eine ziemliche Gemengelage, die sich da entspinnt und das Ganze spielt halt wirklich so in den 80er Jahren, also vom ganzen Setting her auch so in der Art und Weise und damals gab es halt so ein Militärregime in Brasilien, die halt wirklich da kurzen Prozess gemacht haben mit vielen. Und ja, was bei mir leider nicht ganz so ja rüber, also da, ja, da, genau, ich lese gerade hier, da gibt es dann auch noch so einen Fall, dass sie in so einem Hai dann auch noch so ein Bein finden und da ist dann noch so eine Kriminalgeschichte, die sich damit, naja, jedenfalls... Dass diese ganze bedrohliche Stimmung hat bei mir nicht ganz so richtig verfangen, weil das Ganze so, ja, es wurde ziemlich ruhig erzählt. Der Film geht auch fast 3 Stunden, also der hat 2 Stunden 40. Und was hier so ein bisschen beschrieben wird als angespannte Atmosphäre, die ihn nicht zur Ruhe kommen lässt, fand ich eher nicht so. Es ist eher gepflegte Langeweile die ganze Zeit, wie er da in seinem neuen Job arbeitet. Dann kommt irgendwie mal jemand vorbei. Die sind natürlich alle ultra brutal, die ihn da jagen, die ihn irgendwie erkennen oder sowas. Aber ja, die können sich dann schon, da weiß ich dann schon zu wehren. Und ja, was dann alles so drumherum passiert, ist teilweise auch sehr verwirrend, sehr viele Nebengeschichten, die dann erzählt werden, die eigentlich nicht so relevant sind für die Hauptgeschichte. Dann die ganzen Rückblenden, wo es mir schwer gefallen ist, das manchmal so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Und es ist halt ein Riesensammelsurium an Figuren, aber halt sehr, sehr langatmig. Und man hätte das wirklich ein bisschen auf den Punkt bringen können. Deswegen, also mich wundert es sehr, dass der einen Golden Globe als bester Film gewonnen hat. Also für mich definitiv nicht der beste Golden Globe Film des Jahres. Also wirklich absolut nicht. Also es ist einfach ein überlanger, langatmiger Film. Natürlich mit guten Darstellern, die aber halt in diesem Konstrukt von Film, was einfach viel zu lange geht, einfach überhaupt nicht, ja, die sind einfach total verloren da. Die haben so viele Rollen. Die können sich natürlich, dadurch, dass viele Rückblenden sind und hier mal die Situation und der Situation, kann er sich natürlich auch von verschiedenen Seiten aus zeigen, ja. Ach so, von wem reden wir überhaupt? Die wichtigste Person, die man hier kennen könnte, ist natürlich unser Hauptdarsteller. Der hat auch schon, der heißt Wagner Moura, der hat auch schon bei Civil War mitgespielt in dem Film. Den hat man ja auch in der Sneak. Und der hatte ja auch gewonnen gehabt als bester Darsteller bei den Golden Globes. Aber da finde ich jetzt ausnahmsweise mal, dass die Oscars das richtig gemacht haben, dass sie zwar den Film nominiert haben, weil das ist auf jeden Fall ein riesen Effort gewesen, diesen Film zu drehen, auch in der Region zu drehen und alles und auch mit diesen ganzen Schauspielern von dort. Aber dass der keinen Preis gewonnen hat bei den Oscars, finde ich schon gerechtfertigt. Also das hätte andere Filme, die in dem gleichen Jahr erschienen sind, wirklich zu sehr diskreditiert, wenn der Film in irgendeiner Kategorie, wo war er nominiert, mal gucken. Okay, bestes Casting, ja, okay, hätte sein können, weil die gut gepasst haben, die Schauspieler. Best International Feature Film, nee, da waren andere einfach besser, also bester ausländischer Film. Best Motion Picture, nee, auf gar keinen Fall. Best Performance by an Actor in Leading Role, Wagner Moura, ja, aber ey, Leonardo war so gut in One Battle After Another und ja, aber der hat ja auch nicht gewonnen. Wer hat gewonnen gehabt bei den Oscars? Bester Hauptdarsteller? Fällt mir gerade gar nicht ein. Aber ja, der war auch gut. Nee, ja. Also Secret Agent, von mir leider nur 4 Punkte. Wirklich, also das war eine Enttäuschung für mich in dieser Oscar-Vorbereitung. Bei den anderen Filmen habe ich zumindest irgendwo noch was gesehen, wo ich gesagt hätte, okay, kann ich verstehen und wäre okay, wenn der oder die gewinnt. Aber hier bei dem, nee, ist einfach viel zu lang und viel zu langatmig auch erzählt und ist halt, wenn man vielleicht so südamerikanische Telenovelas oder sowas mag, wo alles so ein bisschen langgezogen wird und leicht theatralisch auch, dann findet man da vielleicht eher einen Zugang zu diesem Film. Ja. Von mir leicht Enttäuschung. Ja. Für nächste Woche werde ich mal im Heimkino Greenland 2 schauen, den gibt es jetzt hier auf Sky und so. Genau. Ich glaube nicht, dass mich da ein Oscar-Kandidat erwartet, was ich so gehört habe.
Auch nicht, ja.
Aber ich habe Greenland 1 gesehen und wie bei Amsterdam, da interessiert mich halt auch jetzt mal der zweite Teil, was sie da noch draus gemacht haben. Vielleicht magst du ja auch mal reingucken bis dahin.
Ja, das klingt gar nicht so schlecht.
Greenland.
Dann habe ich noch eine kleine News. Vielleicht gibt es ja noch jemanden da draußen, der oder die sich für das Thema Raumfahrt so ein bisschen interessiert. Die Artemis 2 ist jetzt quasi, die hat jetzt den Rollout gehabt, die ist jetzt quasi aus dem Montagegebäude rübergefahren auf die Startposition, wird betankt. Was ist die Artemis 2? Die Artemis 2 ist die Mondrakete, die neue Saturn-Rakete. Und die soll wohl voraussichtlich, also wenn alles klappt, die ist ja schon ein paar Mal abgebrochen worden, denn bei bemannten Raketen sind die Sicherheitsprotokolle nochmal einen ganzen Zacken schärfer als bei unbemannten Raketen, die jetzt nur irgendwelche Satelliten in den Weltraum bringen oder so. Und deswegen, sobald wieder irgendwas ist, wettermäßig oder irgendwo was Komisches, ein Sensor ausfällt oder sowas, wird das abgebrochen aus Sicherheitsgründen. Und hier ist es so, die Artemis, ich war ja letztes Jahr in Florida und habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Live-Raketenstart gesehen. Ich bin schon seitdem ich klein bin von Weltraum, Raumfahrt und so weiter angetan. Und da habe ich es wirklich zum ersten Mal eins gesehen und das war nur eine Falcon 9 Rakete, die einen hier Starlink-Satelliten ins Weltall gebracht hat. Und das war schon von unserer Beobachtungsposition her ziemlich laut, muss ich sagen. Und oben auf diesem Dach von dem Hotel, wo wir waren, also gegenüber von Cape Canaveral, was so eine Beobachtungsplattform hat, da waren etliche andere so richtige Space-Freaks, die hatten so richtige so Nerds, die hatten richtig übelste Dinge aufgebaut, da mit Kameraüberwachung und mit Nachführung und was denn nicht gesehen. Und die hatten Jacken an mit Mission-Badges und so weiter. Und mit denen hatte ich mich dann ein bisschen unterhalten und die haben gesagt, ja, die waren auch bei den Artemis-Tests dort. Und die Artemis, die Mondrakete, die braucht ja viel, viel mehr Power, um überhaupt quasi zum Mond zu kommen. Und die haben gemeint, das war dann so laut, selbst in dieser großen Entfernung, wie diese Beobachtungsplattform ist. Also die mussten sich wirklich alle mit Ohrenschutz und so weiter, also das ist einfach, muss sehr beeindruckend sein. Also man merkt das ja dann auch im ganzen Körper, dieses Dröhnen, den Bass und alles. Ne? Also würde ich auch gern sehen. Und diese Riesenrakete, was ein Riesenhaufen Sprengstoff ist, der da drin steckt, die wird jetzt voraussichtlich, also das Startfenster ist zwischen dem 1. und 3. April, wird gestartet und ihr könnt da natürlich, weil die NASA ist ja ein öffentliches, ja, ein, wie nennt sich das, ein öffentliches Unternehmen, die stellen ja alles öffentlich auch bereit. Das heißt, da gibt es dann auch immer einen Livestream auf YouTube, auf dem NASA-Kanal. Da könnt ihr live zuschauen, was da so passiert und wie das gestartet wird. Das Startfenster ist jetzt noch nicht ganz genau klar, aber ich würde es euch empfehlen. Schaut es euch mal an. Das ist jetzt zum ersten Mal seit 50 Jahren oder so, dass wieder Menschen in Richtung Mond fliegen. Und das kann man sich, glaube ich, schon mal angucken. Also das haben, glaube ich, unsere Eltern damals auch im Fernsehen verfolgt, wie da die Mondraketen gestartet sind. Und das war damals sehr beeindruckend. Und ist es, glaube ich, dann heute auch. Und ich hoffe mal, dass der Start klappt. Und ja, kann es euch empfehlen. Solltet ihr da vielleicht gerade in Florida irgendwo sein oder zufällig in der Richtung, ja, am besten das Courtyard in Titusville kann ich sehr empfehlen. Das ist das Hotel, was ich erwähnte, was so ein spezielles Weltraumthema hat, auch das ganze Hotel. Also da ist halt quasi, wenn man in den Aufzug steigt und da nach oben fährt oder nach unten fährt, dann wird halt so nach unten der Countdown rückwärts gezählt von den Etagen 5, 4, 3, 2, was man hochfährt und ist halt so, wie wenn eine Rakete abhebt und dann auch oben die Dachterrasse ist halt auch so schön und da gibt es halt auch so Beobachtungsfernrohre und so weiter. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da seid. Also die Artemis sollte man nicht verpassen. Wenn ihr da zufällig in der Ecke seid, machen ja manchmal Deutsche dort Urlaub, dann schaut mal zu, dass ihr da vielleicht den Raketenstart live sehen könnt. Das ist wirklich beeindruckend. Okay, dann war's das für heute. Sei denn, du hast noch was?
Nein.
Ja. Wie läuft es mit Eishockey-Podcast? Lange nichts mehr. Gab ja lange kein Pausenthema mehr, sozusagen.
Nee, aber.
Ach, warte. Es gibt noch was.
Oh, doch.
Ich habe gerade noch was vergessen. Und zwar, es läuft ja gerade aktuell im Kino der Film, die Dokumentation Italien 1990, ne? Ja. Und da war ein Freund von uns drin, der Yannick von Runde mit Brustring, deswegen fiel mir gerade ein bei anderen Podcasts. Und der war gestern drin oder hat mir geschrieben, dass er gestern reingeht und habe ich gesagt, schreib mir mal bitte, wie du den fandest, dann werden wir das hier mit zitieren. Und er schreibt, war echt gut, sehr schön umgesetzt, tolle interne Aufnahmen aus den Privatarchiven, bisschen mehr Feeling hätte es noch sein können, aber gerade auch sehr rührend und emotional am Ende. Und dann hat er noch geschrieben, er fand vor allem den Flashback in die 90er sehr gut und dass auch Spieler zu Wort kommen wie Aumann, die nicht so viel gespielt haben. Also wer sich für Fußball interessiert, aktuell im Kino, diese Italien 1990 Dokumentation ist, glaube ich, echt sehenswert. Auch gerade jetzt in dieser ganzen Vor-WM-Phase, würde ich es mal nennen. Jetzt hat ja Adidas auch die neuen Trikots veröffentlicht, die, by the way, ich finde sehr, sehr geil aussehen.
Fürchterlich hässlich. Oh mein
Ey,
Gott.
Die sehen doch voll geil aus, die neuen Trikots.
Ja.
Die Auswärtstrikots.
Grüße gehen raus an die CDU, ne?
Hä? Wieso?
Mit den Farben her. Guck dir einfach die Farben an.
Nee, aber ich finde die, also das Italien-Trikot sieht Hammer aus. Oder das Mexiko-Trikot.
Ja, aber das deutsche Auswärtstrikot.
Ach so, ne, das, ja. Aber
vom deutschen Auswärtstrikot.
Diese ganze, also diese, ja, das deutsche natürlich in blau oder so, ne? Was war das, blau?
Ja.
Nee, das ist nicht so. Aber die anderen, die, ey, hammergeil, wirklich. Schöne, schöne Trikots. Ja. Deswegen der Yannick und ich, wir sind beide so ein bisschen Trikot, leider Trikotsammler, muss man sagen. Also wir haben da sehr viele Trikots in unseren Schränken, eher noch mehr als ich. Also viel mehr als ich, muss ich sagen. Und wenn da irgendwo neue Trikots kommen, da geht es immer hin und her bei uns. Schicken wir uns die Links und so. Und wir fanden die aber beide richtig geil. Also das Deutsche in Blau, naja, wir als VfB-Fans haben es eh nicht so mit Blau. Deswegen, ja, hätte es von mir aus schwarz sein können. Oder so, es wäre geil gewesen. Hätte ich mir es geholt, glaube ich sogar, wenn es ein Schwarz gewesen wäre, aber Blau, nee. Gut, das dazu. Also Italien 1990 nochmal. Warte mal, ich werde, glaube ich, mal eine kleine Kapitelmarke dann hier reinsetzen. Und vielen Dank für den Yannick für das kurze Statement. Also wenn ihr Fußball mögt, geht da mal in die Doku rein, Italien 90. Jo, dann bis nächste Woche, würde ich sagen, oder?
Tschüss. Ja, denke schon. Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.